Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Ein Team der Uni Basel und der Uni Zürich hat einen Dentalroboter entwickelt. Dieser Roboter könnte die Zähne künftig für eine Krone vorbereiten. Wie geht das? Was bringt das? Und nimmt der Roboter auch die Angst vor der Zahnklinik weg? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Ronald Jung von der Uni Zürich und Professor Georg Rauter von der Uni Basel. Sie hören den Podcast Uniball, am Mikrofon Claude Bühler. Herr Jung, Herr Rauter, begeben Sie sich persönlich gerne in die Zahnbehandlung?
Für mich selber als Zahnarzt ist es eigentlich immer ein Genuss. Ich habe meine Zähne immer gut geachtet und von dem her, wenn ich zum Zahnarzt gehe, ist das primär zur Dentalhygienikerin und ich gehöre zu den wenigen, die da wirklich komplett entspannen können.
Also von meiner Seite her, als Kind definitiv, man hat immer Zahnpasta bekommen, wurde dann nett betreut. Sobald es dann dran geht, dass man mal doch eine Krone oder sowas bekommt, ändert sich dann dieses Gefühl ein bisschen.
Warum sind wir in diesem Bereich so sensibel?
Ich denke, Sie sprechen es gerade an. Es gibt keine andere medizinische Disziplin, wo man so nahe an allen Sinnesorganen ist. Das heißt, was wir machen, wir gehen nahe an den Patienten ran und der Patient hat natürlich alle Sinnesorgane auf vollständigen Empfang. Das heißt, die Augen, die Ohren, die Nase, der Geruch und so weiter, das ist alles, was dort spürt. Und ich denke, das macht uns besonders sensibel in einem Bereich, wo wir auch gut Einsicht haben.
Also jetzt haben Sie einen Zahnroboter entwickelt, der die Behandlung schneller und präziser machen soll. Wie funktioniert der? Was tut der genau?
Von der zahnärztlichen Seite her ging es nicht nur darum, einen Zahnroboter zu entwickeln, sondern eigentlich einen Workflow zu revolutionieren. Das heißt, dass wir wirklich versuchen, eigentlich die zahnärztliche Zeit, die ein Patient auf dem Zahnarztstuhl verbringt, signifikant zu reduzieren, die Anzahl Sitzungen zu reduzieren, um wirklich dort eigentlich in kürzer Zeit von diesem heutigen digitalen Workflow zu profitieren und dort eine höhere Standardisierung einzubringen, damit sich dann der Zahnarzt eigentlich primär auf die Verantwortung des medizinischen Bereiches, der Biologie und des Körpers konzentrieren kann.
Mhm. Wenn ich von der robotischen Seite noch was dazu sagen dürfte. Und zwar, also bei uns ist es so, die Chirurgierobotik, in dem Bereich bin ich ja hauptsächlich daheim, da gibt es meistens Tracker, also Marker, die man irgendwo draufklebt und dann versucht man mit dem Roboter diesen Markern zu folgen, um Bewegungsartefakte vom Menschen auszugleichen.
Bewegungsartefakte?
Ist, wenn der Mensch sich bewegt, muss der Roboter diese Bewegung ausgleichen,
okay.
damit er am richtigen Ort ist. Und in unserem Fall versuchen wir diesen Workflow, von dem Professor Jung gerade gesprochen hat, in einer neuen Art und Weise robotisch umzusetzen, indem der Roboter direkt auf dem Patienten drauf sitzt, auf einer Zahnschiene. Und das ist das, was von robotischer Sicht auch neu ist.
Mhm. Jetzt sind wir so in einer grundsätzlichen Ebene. Ich möchte es herunterführen auf den konkreten Punkt. Also dieser Roboter soll die Zähne vorbereiten für eine Krone. Wie funktioniert das jetzt in kurzen Worten? Wie soll es in Zukunft funktionieren?
Heute funktioniert es so, dass Sie als Patient zum Zahnarzt, zur Zahnärztin gehen, in der ersten Sitzung ein Beratungsgespräch haben, in einer zweiten Sitzung den Zahn präparieren, in einer dritten Sitzung eventuell den Zahn einsetzen oder eine Einprobe des Zahnes machen und dann in der vierten Sitzung den Zahn dann einsetzen. Und die Möglichkeit dieses Roboters ist jetzt, das innerhalb von ein bis zwei Sitzungen alles miteinander zu kombinieren. Dadurch, dass die Diagnostik, die wir erstellen, wie der Zahn aussehen soll, dann vom Roboter so exakt umgesetzt werden kann, dass die Rekonstruktion, wie wir das nennen, also die Krone, das Overlay, das Inlay, was auch immer, bereits hergestellt werden kann, bevor der Zahn entsprechend präpariert wurde.
Mhm. Bleiben wir noch am Konkreten. Also der Roboter soll Zahnmaterial abschleifen. Das bedeutet, dass in Zukunft eigentlich so eine Behandlung immer örtlich betäubt durchgeführt werden muss.
Nein, dieser Zusammenhang besteht nicht. Im Gegenteil, der Roboter hat die Möglichkeit, eigentlich deutlich weniger Zahnhartsubstanz abzutragen als der Zahnarzt, die Zahnärztin. Denn der Roboter ist direkt verbunden mit der Diagnostik und wissen heute aus verschiedenen Studien, dass man eher mehr Zahnhartsubstanz abträgt beim Zahnarzt, weil er noch nicht das Endresultat kennt. Aber der Roboter, in Anführungszeichen, Schlusszeichen, kennt das Endresultat. Das heißt, er kann nur so minimalinvasiv wegnehmen wie notwendig. Und das bedeutet, man bleibt in der äußeren Schicht vom Zahn. Diese Schicht ist nicht schmerzempfindlich. Das heißt, es braucht eigentlich eher weniger Betäubung als mehr.
Mhm. Und wenn der Patient trotzdem irgendwo einen Schmerz verspürt, stoppt dann der Roboter sofort?
Genau, wir haben verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, da kann der Professor Rauter dann auch noch Auskunft geben. Aber grundsätzlich so, das ist die Verantwortung auch vom Zahnarzt, weil für diese Behandlungen hat man viel mehr Information, bevor man in die Behandlung hineingeht. Das heißt, man kann schon abschätzen, wie tief das Ganze ist und kann im Vorfeld dann bereits dann prophylaktisch eine Anästhesie machen. Und wenn es wirklich nur Oberfläche ist, dann braucht es in der Regel keine Anästhesie.
Wie kamen Sie auf die Idee?
Die Idee kam eigentlich ganz weit weg von dem, was wir da machen. Du kennst es, Georg. Ein guter Freund von mir ist Swiss-Pilot. Und ich habe ihn 2018 gefragt, sag mal, wie lange fliegst du eigentlich selber? Und er hat gesagt, von einem Flug von Zürich nach São Paulo in der Regel etwa 12 Minuten. Und wenn es schlecht Wetter ist, dann nur noch 6 Minuten. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht wahr sein, dass so ein komplexes Fluggerät mit so viel Verantwortung für die Passagiere eigentlich so automatisiert fliegt und wir in der Zahnmedizin in vielen Bereichen noch hinten nach sind. Und da kam dann eigentlich die Idee, das, was wir heute mit dem sogenannten CAD-CAM-Workflow, das heißt, dass die Rekonstruktion dann mit dem Computer, mit der Schleifmaschine hergestellt wird, dass wir eigentlich wie das Negativbild im Mund abbilden können. Und dann sind die beiden Teile miteinander kombiniert. Das heißt, man hat eigentlich diese CAD-CAM-Maschine eigentlich im Mund und verlinkt mit dem Negativ oder Positiv, wie man es haben möchte, dann mit der Schleifeinheit.
Und wie groß ist dieser Roboter? Also vor allem im Mundbereich?
Ja, also man könnte es ungefähr mit dem Daumen vergleichen, also von der Größenordnung her. Mhm. Es muss einfach den Zahnarztbohrer, den man eh schon kennt, beinhalten und genau das ist genau das, was es auch tut. Also Daumengröße ungefähr im Mund.
Und wurde das Gerät schon mal an Menschen getestet?
Nein. Aber okay. Lustig, wir hatten tatsächlich schon eine Anfrage von einer potenziellen Patientin, aber die wird noch ein bisschen warten müssen.
Jetzt komme ich wieder auf diese Patientinnenbefindlichkeit. Mir ist die Vorstellung so eines Geräts, das autonom agiert und mir an den Zähnen herumschleift, irgendwie unheimlich. Also ich weiß auch, dass es manchmal bei Behandlungen Würgereflexe gibt. Also wie verhindern Sie solche Effekte?
Also das ist eine wichtige Frage und die haben wir uns natürlich auch sehr ernst genommen, denn wir entwickeln nicht nur einen Roboter, sondern alles, was wir tun, machen wir im Sinne für die beste mögliche Behandlung für unsere Patientinnen und Patienten. Das heißt, wir haben bei all diesen Entwicklungen immer die Patientinnen und den Patienten im Auge. In diesem Zusammenhang machen wir auch Untersuchungen eigentlich mit Patienten, mit Befragungen hinsichtlich eben ihrer Befindlichkeit, ihren Ängsten, die da im Zusammenhang stehen. Und diese Informationen vom Patienten fließen dann auch in die Entwicklung hinein. Zurzeit gibt es Roboter, die primär funktionieren wie fast ein menschlicher Arm, bei dem dann gebohrt wird mit einem Roboterarm sozusagen, wie man das so kennt. Und das löst bei Menschen viel mehr eigentlich Unsicherheit aus. Das Schöne bei unserem Roboter ist, dass er wirklich Teil vom Zahn ist und man eigentlich von dem gar nichts merkt. Sondern es ist eigentlich wie eine zahnärztliche Behandlung, die aber dann, ohne dass jemand noch seine Hand in die Mundhöhle hineinbringen muss, eigentlich durchgeführt werden kann. Das heißt, die Angst in dem Sinne, dass ein Roboter vor einem steht und da etwas machen soll, wo ich vielleicht nicht das Vertrauen habe, wie zu meinem Arzt oder einer Ärztin, diese wird eigentlich genommen durch das, dass eben das ein Miniaturroboter ist.
Dennoch die Frage, wie sicher ist dieses Gerät?
Also aus Patientensicht vielleicht noch ganz kurz auf die vorherige Frage noch, ist die Wahrnehmung, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Und eben der Roboter ist so klein wie ein Daumen ungefähr und dann kommt einfach ein Kabel aus dem Mund von dem Patienten. Das heißt, der sieht den Roboter gar nicht mal groß, weil der so klein ist. Und eben, wenn man jetzt die Sicherheit sich ansehen möchte, ist es so, dass wir jetzt dem Patienten sogar mehr Kontrolle geben möchten. Zum Beispiel bekommt der Patient so eine Art Glocke, wie im MRI, wie man das auch kennt. Nur sollte es einfach nicht nur zum Läuten sein, dass jemand kommen soll, sondern er würde dann den Roboter zum Beispiel direkt abschalten. Wir denken auch an Funktionen nach, dass man sagen kann, für den Patienten ist es auch okay, wenn die Kräfte ein bisschen höher wären beim Abschleifen der Zähne. Das heißt, ich könnte ein bisschen schneller es machen, dann ist die ganze Behandlung schneller vorbei. Also das sind alles Möglichkeiten, die wir in Betracht ziehen. Also es soll definitiv mehr Möglichkeiten geben.
Und Sie stellen sich diesen Vorgang wirklich total automatisiert vor?
Ich muss unterscheiden, eben. Der ganze Prozess ist zu einem großen Teil automatisiert, aber immer ein Teil wird bewusst nicht automatisiert. Das ist nämlich die Beurteilung der klinischen Situation, der medizinischen Situation, der Biologie. Das heißt, der Roboter gibt eigentlich der Ärztin, dem Arzt eigentlich mehr Möglichkeiten, sich auf die medizinischen Bereiche zu konzentrieren, denn der Roboter macht eigentlich rein den mechanischen Anteil, sage ich mal. Und da sind wir davon überzeugt, dass dieser Anführungszeichen mechanische Anteil eigentlich für einen Roboter mit einer höheren Standardisierung durchgeführt werden kann, wobei es dann für die Zahnärztin und Zahnarzt dann mehr Möglichkeiten gibt, wirklich die Integration in menschlichen Körper dann selber zu kontrollieren. Das heißt, die Krone, das Inlay, das Overlay, was auch immer das ist, das wird eigentlich immer vom Zahnarzt, Zahnärztin eingesetzt. Das heißt, eben alles, was dann Teil wird vom menschlichen Körper, wird über den entsprechenden Arzt, Ärztin durchgeführt. Und der mechanische Teil soll automatisiert und standardisiert werden.
Wäre da denkbar, dass dieser Prozess also von einer Dentalhygiene überwacht wird und dass sich dann das ärztliche Personal zurückzieht vom Vorgang?
Nein, ich denke, bei diesen Bereichen sind die Aufgaben klar aufgeteilt. Das heißt, diese Verantwortung, es geht immer um die Verantwortung. Eine Dentalhygienikerin hat ihre Verantwortung im Bereich oraler Gesundheit und der Zahnarzt hat neben der oralen Gesundheit eben auch die Verantwortung zur Rekonstruktion von fehlendem Zahnmaterial oder fehlenden Zähnen. Das heißt, die Verantwortung wird immer bei Zahnärztinnen und Zahnärzten bleiben, aber es macht auch die Behandlung effizienter für den Zahnarzt. Das heißt, er braucht pro Behandlung weniger Zeit, kann damit natürlich auch effizienter arbeiten, aber die Verantwortung bleibt immer beim ärztlichen Personal.
In den Tests lag der Positionsfehler bei unter 0,2 Millimetern. Und also wie präzis arbeitet der Mensch?
Starte ich und dann kannst du noch den technischen Teil, Georg. Es gibt keine Untersuchung, wie genau der Mensch eigentlich so arbeitet. Es gibt immer wieder Vergleiche, aber man hat natürlich eine riesige Variabilität drin. Und genau das, dort setzen wir an mit dem Roboter. Ich kann sein, ich habe kleine Kinder, ich habe nicht gut geschlafen, musste dreimal aufstehen und muss am nächsten Tag trotzdem eigentlich dort liefern. Und da gibt es natürlich eine Variabilität von Zahnärztin, Zahnarzt. Ja. Und das ist ein Riesenvorteil, dass wir mit dem Roboter natürlich eine konstant hohe Präzision haben. Und das ist das, was uns sicher da auch begeistert. Ohne die Verantwortung für den Menschen und den menschlichen Körper und die Biologie abzugeben. Grundsätzlich sagt man, eine sehr gut passende Rekonstruktion ist unter 100 Mikrometer. Und das ist auch das absolute Ziel, das wir dort anstreben. Das ist im Moment ein Prototyp und da kann Georg noch bessere Auskunft geben.
Eben was die Genauigkeit von dem System betrifft, also es ist ein Prototyp, wie Professor Jung schon sagt, der hat noch nicht mal Sensoren drinnen. Das heißt, wir messen 30 Zentimeter weg von dem Roboter selbst, der im Mund sitzt. Allein schon durch die Fixierung lokal ist der so genau und durch die Art und Weise der Roboterstruktur. Normalerweise, wenn man sich Roboter, die man so kennt, anschaut, man kennt auch große Roboter oder große Systeme wie Bagger zum Beispiel, da kann man sich das gut vorstellen, da ist immer ein eine starre Struktur, danach kommt ein Gelenk, dann wieder eine starre Struktur, also ein Gelenk nach dem anderen, das nennt man serieller Roboter. Wenn ich jetzt zwei solche seriellen Roboter, zum Beispiel ein Arm wäre auch so ein serieller Roboter, wenn ich jetzt mit einer Hand ein Glas halte, hätte ich da so einen seriellen Roboter. Wenn ich jetzt mit der zweiten Hand dieses gleiche Glas halte, habe ich einen parallelen Roboter, weil parallel zwei Antriebsstränge an einem Objekt angreifen. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem einen Arm das Objekt wegziehe, muss der andere Arm mitkommen. Das heißt, ich habe eine gewisse Redundanz in der Aktuierung und das bedeutet, dass Fehler, die auf der einen Seite passieren, werden auf der anderen Seite kompensiert. Dadurch wird es viel genauer. Dadurch haben wir diese Genauigkeit schon erreicht, obwohl wir noch nicht mal messen. Eben durch zusätzliche Sensoren wird es dann sicher in Zukunft auch noch genauer werden. Wir möchten ja keinen, stellen Sie sich vor, der Motor macht nicht das, was er machen sollte zum Beispiel, dann würde ich das einerseits schon mal merken, obwohl ich noch nicht mal Sensoren drin habe, weil der andere Motor mir rückmeldet, irgendwas passiert da. Aber mit Sensoren würde ich dann auch im Roboter selbst merken, dass zum Beispiel der eine Motor sich nicht dreht. Das heißt, es gibt zusätzliche Sicherheit für den Patienten und für die Vorbereitung. Zusätzlich auch nochmal den Faktor Sicherheit anzusprechen. Nachdem ich ja weiß, wo der Roboter auch in Zukunft hinfahren soll, könnte ich auch bereits visualisieren für den Zahnarzt, was ist im nächsten Schritt zu erwarten. Das heißt, ich könnte schon auf dem Bildschirm zum Beispiel vorher zeigen, wo wird der Roboter im nächsten Schritt sein. Und da kann ich diese Erwartungshaltung, was wird der Roboter machen im Vergleich zu dem, was er tatsächlich tut, auch natürlich als Sicherheitsfaktor zusätzlich einbauen.
Jetzt, so ein Gerät macht Geräusch und also Sie untersuchen diese Geräuschentwicklung, also ist das Ding laut?
Ja, es ist ein ganz normaler Zahnarztbohrer, den wir da verbaut haben, also eine Turbine in dem Fall. Der Grund war eigentlich eben, man möchte einen möglichst kleinen Roboter oder einen kleinen Roboter bauen. Da war die Turbine für Kinder das kleinste Instrument, das wir da gefunden hatten. Eben, es ist ein ganz normaler Zahnarztbohrer, da reden wir von 87 Dezibel und es kommt halt immer darauf an, als Zahnarzt bin ich ein bisschen weiter weg vom Bohrer, als Patient bin ich ein bisschen näher dran, dafür habe ich es nicht so oft, hoffentlich. Und ja, also es ist laut.
Ja. Also wenn man jetzt so ein Gerät baut, um die spezifische Behandlung zu machen, eben Krone vorbereiten, dann wäre ja denkbar, dass man mit dem Gerät, also dass man das Gerät so weiterentwickeln könnte, dass auch andere Behandlungen möglich wäre. Ich denke an Dentalhygiene, ich denke an das Bohren von Zähnen. Das könnte man auch mit dem Roboter machen. Ist das so gedacht?
Absolut, das ist eigentlich absolut so gedacht, dass dieser Roboter eben integriert wird in einen Workflow und wieder Patient steht im Zentrum und was ist die beste Lösung für den Patient oder die Patientin? Und der Roboter soll ein Partner sein in dieser Ausführungskette, um dann eben eine Krone, ein Overlay, ein Veneer und in Zukunft wahrscheinlich eben auch ein Implantat setzen zu können. Bei der Dentalhygiene glaube ich nicht, dass das von großem Benefit ist, weil doch eigentlich die Präzision dort in dieser Art und Weise nicht gefragt ist. Und der Benefit, dass eben die Rekonstruktion bereits angefertigt werden kann, bevor schlussendlich die Behandlung durchgeführt wird, eigentlich dort nicht im Vordergrund steht. Ich denke, Dentalhygiene, das bleibt in einem Maß, wie es jetzt ist, aber es wird vorbereitet für alle möglichen zahnärztlichen Interventionen, die eben eingebettet werden in den Workflow, weil was den Patienten interessiert, ist schlussendlich, dass er eine gesunde und hoffentlich auch schöne Rekonstruktion erhält, unabhängig davon, ob das auf Zähnen oder auf Implantaten ist.
Also die Zukunft wird sein, in einer Zahnpraxis werde ich mit Maschinen behandelt. Und die Ärztin, der Arzt, der schaut schon, der stellt die Schrauben quasi, sagt, mit dieser Maschine machen wir das und dann geht's los mit den Maschinen.
Ich denke nicht, ich wehre mich jetzt da dagegen und der Georg hat das auch immer eigentlich schön gesagt. Im Gegenteil, es gibt den Ärztinnen und Ärzten mehr Gelegenheit, sich wirklich um die Patientinnen und Patienten zu kümmern. Das heißt, es eliminiert diesen Teil, der einfach sehr mechanisch ist, der eigentlich auch sehr monoton ist und macht ihn eigentlich noch präziser, indem er verlinkt ist mit dem Endresultat. Der Zahnarzt kann das Resultat visualisieren. Wir haben heute auch Möglichkeit mit Augmented Reality. Aber am Ende ist es immer noch meine Hand, die das umsetzen muss. Und die bringe ich nie genauso hin, wie der Roboter das kann. Mhm. Und ich als Zahnarzt kann eigentlich dann mehr Zeit investieren in die Patientenkommunikation, in die medizinischen Aspekte der Zahnmedizin, denn die orale Gesundheit hat heute einen ganz hohen Stellenwert, auch für die allgemeine Gesundheit. Das heißt, die Zahnärztinnen und Zahnärzte der Zukunft können sich mehr ihrer Verantwortung für die orale Gesundheit und die allgemeine Gesundheit widmen. Und den technischen Teil, der wird in dem Sinn delegiert an eine sehr hochpräzise Workflow-Kette, die dann eben den mechanischen Teil umsetzt.
Mhm. Ist das der weltweit erste Roboter mit diesem Profil und diesem Können?
Soweit wir wissen, ja. Eben, wir arbeiten schon seit langem an diesem Gerät selbst, also an dem kleinen Roboter, für andere Anwendungen zunächst mal, für Laserosteotomie, aber eben in den Körper hineinzugehen, ist noch ein viel weiterer Weg. Und die Idee von Professor Jung, eben einen Dentalroboter, den als Dentalroboter zu nutzen, ist genau der richtige Ansatz. So kann man viel schneller vorwärts kommen und trotzdem die Genauigkeit erhöhen. Und so ein System in der Art und Weise haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen.
Das muss eine Nachfrage ausgelöst haben.
Ja, wir waren effektiv überrascht. Wir haben das gerade vorher diskutiert. Das hat gestartet mit einer Medienmitteilung von der Uni Basel, dass wir das eigentlich im lokalen Bereich das gesehen haben. Und wir haben das also wirklich massiv unterschätzt, wie viel Aufmerksamkeit das gegeben hat, national und international, eben auch in Medien außerhalb der Fachwelt. Und ja, das hat uns etwas überrascht, aber positiv überrascht, denn es scheint wirklich etwas zu sein, dass ein Bedürfnis ist und dass wirklich eben unser Ziel, die Patientinnen und Patienten weltweit besser behandeln zu können, diesem Ziel näher bringt.
Sie haben jetzt die Medien erwähnt. Denkbar wären ja auch Praxen, Professoren, Forschung, dass die sich melden und sagen, ja, das wäre für uns interessant, oder dass ihnen bereits geschäftliche Anträge gemacht worden wären.
Also es hat ein großes Echo gegeben, auch in der Fachwelt und Interesse daran. Und dann beginnen natürlich auch die Spekulationen und wie kann man da teilnehmen. Also immer wenn etwas sehr attraktiv ist, kann man natürlich dann all die Befindlichkeiten. Und eben im Moment möchten wir uns konzentrieren auf die Weiterentwicklung des Roboters. Wie Professor Rauter gesagt hat, das ist ein Prototyp. Ich denke, wir haben den Nerv der Zeit richtig erkannt und sind hier auf dem richtigen Weg. Und wir möchten eigentlich primär jetzt uns nicht auf die mediale Präsenz konzentrieren, sondern mit voller Kraft und voller wissenschaftlicher Evidenz eigentlich uns auf das Ziel konzentrieren, eben wirklich Patienten und Patienten Mehrwert zu generieren mit diesem Roboter.
Lassen Sie das patentieren?
Das haben wir schon. Also den Roboter selbst, den hatten wir 2017 schon patentiert. Also das geht schon eine Weile. Jetzt speziell für Zahnanwendungen hatten wir Patente eingereicht letztes Jahr. Genau.
Mhm. Und dann könnte man das kommerziell weiterverfolgen?
Absolut, ja.
Ja. Und auf wen fällt dann das zurück, wenn Sie das kommerziell weiterverfolgen? Also geht das dann auf Sie beide zurück oder geht das auf Ihre Institute zurück?
Also wir sind Erfinder auf diesen Patenten, allerdings eben die Inhaberin der Patente sind die Unis.
Mhm.
Also es ist okay. ein Joint Venture in dem Sinne. Also es kam auch durch ein InnoSuisse-Projekt zustande und da sind alle Universitäten gleichberechtigt.
Was kostet das Gerät mutmaßlich?
Das würden viele gerne wissen. Man hat natürlich da verschiedene Kalkulationen gemacht. Grundsätzlich sind wir heute der Meinung, eben in der zahnärztlichen Praxis soll das in einem Bereich sein, wie halt die heutigen bereits technischen Geräte, wie interorale Scanner, wie Chairside, CAD-CAM-Maschinen, dass man sich in diesem Bereich bewegt.
Wobei, was ist das ungefähr?
Ja, ich möchte mich da nicht äußern, weil es ist wirklich auch eigentlich zu früh.
Ja.
Und ich denke, es ist nicht nur der Preis, der im Vordergrund steht, sondern wirklich, was kann ich eigentlich damit eben noch erreichen? Und ich denke, gerade in größeren Zahnarztketten, die immer populärer werden weltweit, die können alles standardisieren, aber sie können die Zahnärztinnen und Zahnärzte nicht standardisieren. Das ist ein Problem. Die haben zum Teil auch eben Fluktuationen bei den Zahnärztinnen und Zahnärzten. Und dort gibt es natürlich in größeren Praxen, ist natürlich dann der Einstiegspreis eigentlich weniger ein Thema, sondern was kann ich damit machen und wie kann ich das steigern? Und wenn ich sage es nochmals, man kann eigentlich 3 Sitzungen auf 1 Sitzung reduzieren und dann ist eigentlich der Einstiegspreis eigentlich gar nicht mehr von Bedeutung, weil die Kosten von Personal, die Kosten, dass der Patient 3-mal muss in die Zahnarztpraxis gehen, die sind um etliches höher als dann wirklich der Einstiegspreis.
Also das Gerät ist konkret gedacht für Zahnarztpraxen.
Genau, ja. Genau. Oder eben größere oder Universitäten, zahnärztlich umgeben, weil das sind die häufigsten Indikationen, die in der Zahnmedizin durchgeführt werden.
Mhm. Und dann wird die Anschaffung dieses Geräts quasi aus Effizienzgründen zum neuen Standard.
Das glaube ich, ja, das wird es, wenn wir da all diese Visionen da umsetzen können, zusammen mit dem tollen Team von Professor Rauter und all den unseren wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeitern, die da hart daran arbeiten, dann glaube ich, dass es wirklich zum Standard werden wird.
Jetzt, wenn eine Behandlung von 3 Sitzungen auf 1 reduziert wird, dann könnte man sagen, wo liegt das Interesse für den Zahnarzt? Also er verliert ja Geld.
Das ist immer die Frage, wie das kostet. Ich denke, insgesamt ist es natürlich eine Effizienzsteigerung. Wir haben das auch diskutiert vorher, wird dann wirklich die Behandlung günstiger oder nicht? Das kann man so jetzt nicht sagen, aber insgesamt wird sicher die Behandlung günstiger, weil der Zeitfaktor reduziert wird. Denn wenn ich in einer Sitzung das erledigen kann, also wenn ich 3-mal habe, dann ist das für mich natürlich schon mal eine Effizienzsteigerung. Das heißt, ich könnte in dieser Zeit theoretisch, wenn ich es jetzt wirklich von der Effizienz her anschaue, wo ich das nicht gerne mache, weil ich vertrete hier den medizinischen Aspekt und nicht den Verkäufer, aber grundsätzlich könnte ich dann 3 Patientinnen behandeln, wo ich früher einen Patienten behandelt habe.
Okay, ja.
Und
ja.
Das macht natürlich jetzt von der wirtschaftlichen Seite her, wie gesagt, das ist nicht meine Aufgabe, von der wirtschaftlichen Seite her ist natürlich das der treibende Faktor.
Mhm. Und wie funktioniert dann so der globale Wettbewerb mit solchen Erfindungen? Ist das wie ein Wagenrennen bei Ben Hur oder wie läuft das?
Also ich kann einfach aus Erfahrung sprechen. Also es läuft eben meistens so, dass ich arbeite ja für die Medizin, für die Mediziner und Medizinerinnen, die kommen und haben eine Idee oder wie kann ich Probleme lösen, wie kann ich neue Anwendungen, neue Verfahren in die Medizin bringen. Und dann arbeiten wir an diesen Lösungen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt schauen gehe, gibt es da schon Patente, dass ich das vielleicht noch ein bisschen neuer machen kann, sondern ich arbeite vor allem an komplett neuen Lösungen, die den Bedarf decken von Medizinern. Und in dem Fall kam es wirklich so, Professor Jung kam zu mir, hatte diese Idee von so einem Roboter. Ich konnte ihm zeigen, wir haben einen Roboter, der eben, wenn ich den auf der Werkbank fixiere, bei 70 Mikrometer genau ist, obwohl da keine Sensoren noch drinnen hat. Jetzt in der Anwendung im Dentalbereich sollte der ja ähnlich genau sein und so kam das zustande, oder? Und dann patentiert man natürlich in Richtung der Anwendung, weil man natürlich was Konkretes vor Augen hat. Also es ist jetzt nicht mehr so der generische Roboter, wie wir den in der ursprünglichen Anmeldung drinnen hatten, sondern da gab es jetzt dann Nachanmeldungen mit Details zu Dentalanwendungen.
Ich stelle mir von der Robotik her so ein Gerät sehr komplex vor, auch weil es klein ist und weil es sehr präzise sein muss. Liegt das jetzt im Normalrahmen der Komplexität auf kleinem Raum oder ist das schon nochmal eine anspruchsvollere Nummer?
Also ich würde jetzt mal sagen, allein schon darum, dass es sich um Parallelrobotik handelt, was wir da entwickeln, wird man das nicht einfach daheim mal schnell nachbauen können. Auch die Präzision, um die es da geht, also eben wie gesagt, der Roboter, wie wir den jetzt aktuell benutzt hatten als Prototyp, das war tatsächlich auch schon ein System, das mit der Uhrenindustrie gemeinsam hergestellt wurde. Aber es ist eben der erste Prototyp, da weiß man noch nicht genau, wo sind noch Spielräume nach oben, was Präzision von Mechanik und so weiter betrifft. Und da kann man tatsächlich noch deutlich nachbessern. Aber das, also ein System, das wird normalerweise niemand sich selber leisten wollen und auch selber herstellen, kann man das nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Gewindespindeln, die einen Millimeter Durchmesser haben und 17, 18 Millimeter lang sind aus Titan, das kann man nicht einfach daheim herstellen.
Ja, klar. An diesem Projekt arbeiten mehrere Universitäten und ein Industriepartner zusammen. Warum ist eine solche Zusammenarbeit für die Entwicklung medizinischer Technologien so wichtig?
Nebst der Attraktivität eigentlich der Erfindung muss ich hier wirklich sagen, wir beide haben viel Erfahrung in Zusammenarbeiten und ich kann hier nur nochmals ausdrücklich betonen, wie exzellent diese Arbeit ist. Und ein Musterbeispiel ist, wie ein Ingenieur-Team zusammen mit einem Medizinerteam, zusammen mit einem Industriepartner eigentlich wirklich Hand in Hand arbeiten, mit dem Ziel, eine Top-Lösung und die beste Lösung für die Patientinnen und Patienten zu erarbeiten. Und da braucht es alle Stakeholders, weil die Ingenieure, die können nichts machen ohne Idee. Wir können mit einer Idee nichts in die Realität umsetzen können. Und am Ende brauchen wir auch einen Partner, der das Ganze dann auch vertreibt und dann wirklich den Patientinnen und Patienten bzw. den Zahnarztpraxen dann zugänglich macht.
Wir haben vorher die Uni Zürich und Uni Basel erwähnt und Sie haben vor dem Gespräch von der Uni Bern noch gesprochen. Wie gab es da noch die Beteiligung?
Genau, also die Entwicklung des ursprünglichen Roboters hatte ich mit einer Doktorandin gemacht. Da bin ich mittlerweile extrem stolz. Die hat ihre eigene Professur für Neurochirurgie in Bern, spezialisiert sich auf Sensorik im Bereich Medizin, Chirurgie, Robotik. Und die haben wir natürlich jetzt eben vor allem für den nächsten Schritt, oder wo jetzt endlich auch Sensoren in der richtigen Größenordnung in den Roboter hineinkommen sollen, an Bord geholt. Also die unterstützt uns da tatkräftig, auch wenn sie jetzt offiziell auf dem Projekt noch nicht mit dabei war.
Okay. Etwas, was wahrscheinlich unser Publikum am stärksten interessiert, wird es billiger, wenn ich mich auf diese Art und Weise behandeln lassen kann?
Das denke ich auch, eine Frage, die geht an mich. Ich glaube, durch die Effizienzsteigerung kann es sein, dass es billiger wird, weil eben es ist ja so, dass auch die Zeit natürlich kostet. Die Infrastruktur in einer Zahnarztpraxis ist extrem teuer, das Personal ist teuer, die sind top ausgebildet und dies zu reduzieren, glaube ich, findet zu einer, mit der Effizienzsteigerung, dass es auch ein attraktiverer Preis werden kann.
Das hoffen wir. Bis wann rechnen Sie mit der Produktion der Geräte und den ersten Einsatz?
Ich gehe von etwa 5 Jahren aus. Also wir haben zwar jetzt schon einen Prototypen, aber dann muss man da noch investieren in neue Sensorik, dann wirklich zu zeigen, dass das alles zusammenspielt, dass man die Genauigkeit, die gewünscht wird, tatsächlich für eine Kronenpräparation, dass man die erreicht und dann natürlich auch zeigt, dass die Krone dann da drauf passt. Also diesen gesamten Workflow zu zeigen, ist mal der erste Schritt mit der neuen Sensorik drinnen, plus dann die Serienfertigung von dem System. Das dauert eine Weile, um sowas aufzubereiten.
Was ist jetzt für diese Erfindung die nächste Herausforderung, die Sie meistern müssen?
Ja, wir brauchen natürlich ein gemeinsames nächstes Projekt, damit man da, wie immer das in der Forschung ist, oder damit man da die Leute bezahlen kann, die dann tatsächlich auch die Arbeit machen. Wir haben meistens die Ideen, schreiben die Anträge und versuchen natürlich dann, das in die richtige Richtung anzuschubsen. Aber das ist natürlich ein großer nächster Schritt und von der technischen Seite her natürlich eben die Sensorik und die Verbesserung der Mechanik.
Ja, schön.
Von der klinischen Seite her, eben, das ist ganz klar, das Ziel ist jetzt eigentlich die Nähe zum Patienten, dass die verkürzt wird und dass natürlich dann jetzt die Integration in den gesamten Workflow stattfindet, um dann wirklich dann auch in klinischen Untersuchungen und Dokumentationen dann die Sicherheit, die Voraussagbarkeit und die Effizienzsteigerung dieses Miniaturroboters zeigen zu können.
Wunderbar. Also Herr Jung, Herr Rauter, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. in Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.